Willkommen beim New Creation TV Podcast von Joseph Prince. Wir glauben, dass Gott heute eine besondere Botschaft für dich hat. Viel Spaß mit der Predigt.
Sind Sie bereit für Gottes Wort? Ich möchte etwas ansprechen, was nur Gläubige haben, und zwar den Glauben Gottes, Gottes Art von Glauben. Sagen Sie es, Gottes Art von Glauben. Viele von uns sind in der Wort des Glaubensbewegung aufgewachsen, also sind wir über das Wort des Glaubens im Bilde, wie man Glauben benutzt. Ohne Glauben kann man unmöglich Gott gefallen. Aber wer Glauben an Gott hat, sei es hier im Saal oder unter den Fernsehzuschauern, auf den richtet Gott sein Augenmerk und lässt die anderen außer Acht. Glauben zieht Gott an. Glauben zieht Gottes Aufmerksamkeit auf sich. Verstehen Sie das? Als die Kinder Israels, geleitet von Josua, um die Stadtmauern Jerichos herummarschierten, bevor die Mauern fielen, sagte Josua: Ruft, Leute, der Herr hat uns die Stadt gegeben. Vergangenheitsform, hat gegeben. Sie mussten rufen, bevor die Mauern einstürzten. Das ist Glaube. Und teilweise denken wir, naja, das war eben Josua, das war eben David. Ich bin nur Herr Schmidt. Nun, in der Bibel steht aber, wenn Sie ein Gläubiger sind und an Christus glauben, dann haben Sie denselben Glauben wie Sie. Schauen Sie her, 2. Korinther 4, sagen wir es alle zusammen, wir haben. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, denselben Glauben, den David hatte, denselben Glauben, den Mose hatte, denselben Glauben, den Abraham hatte. Wir haben denselben Geist. All dieser Glaube ist keine Formel. Glaube ist ein Geist. Und Geister sind ansteckend. Sie können weitergereicht werden. Wenn jemand, der voller Glauben ist, in einen Raum kommt, dann ist die ganze Atmosphäre gleich glaubensgeladen. Schauen Sie her. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht. Und jetzt zitiert er David aus den Psalmen: Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir. Und darum reden wir auch. Glauben auszuüben ist ganz einfach. Ganz einfach. Glauben und reden. Glauben und reden. Alles, was Jesus für uns getan hat, sein Tod am Kreuz, durch den er in einem göttlichen Tauschhandel all unsere Sünden genommen und uns seine Gerechtigkeit gegeben hat, wie empfangen wir das? Durch Glauben. Der größte Segen, den wir von Gott empfangen können, ist Errettung. Vergebung all unserer Sünden. Können Sie da Amen sagen? Und wie empfangen wir das? Das ist der größte Segen von allen. Wie empfangen wir diesen größten Segen? Indem wir glauben und reden. Gerade jetzt, wenn Sie kein Gläubiger sind, da, wo Sie gerade sitzen, Sie müssen nicht mal nach vorne kommen. Wenn Sie jetzt sagen, Jesus Christus ist mein Herr und ich glaube, dass er für meine Sünden gestorben ist, peng, sind Sie gerettet. Sie haben es empfangen, sofort, vollständig, ewig. Hier steht, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Also wiederum sehen wir den Geist des Glaubens. Ich glaube und ich spreche. Ich glaube und ich spreche. Ich glaube, dass das eine gute Woche wird. Ich glaube, dass Gottes Schutz auf mir und meinen Kindern liegt. Wir werden zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Der Moskito mit dem Virus wird zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Überall, wo ich hingehe, wird die Gunst Gottes mit mir sein. So üben wir Glauben aus, und Gott liebt es. Ohne Glauben kann man unmöglich Gott gefallen. Hören Sie, Gemeinde? Also beleuchten wir mal die Verfahrensweise dieses Glaubens, okay? Also, eines Tages, als Jesus mit seinen Jüngern umherging, in Markus 11, und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, sagen Sie, der Blätter hatte. Ich muss Ihnen etwas über Feigenbäume in Israel sagen. Es gibt viele verschiedene Sorten von Feigenbäumen, okay? Viele Sorten. Dieser Feigenbaum in Israel warf im Herbst und im Winter seine Blätter ab. Und im Frühling, um März herum, kamen die Blätter zurück. Und wenn er wieder Blätter hatte, wusste man, dass auch die Feigen bald kommen würden. Ungefähr 6 Wochen danach. Die Feigenzeit stand bevor. Doch jetzt passen Sie auf, Jesus hatte Hunger. Und das war seine Menschlichkeit. Ganz Gott, ganz Mensch. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm: Es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Warum verfluchte Jesus den Feigenbaum, obwohl es noch gar nicht die Zeit für Feigen war? Sie können Araber fragen, die wissen, bevor Feigen kommen, kommen solche Vorfeigen. So grüne Feigen. Feigen sind so richtig saftig und süß und haben ganz viele Samen drin. Manchmal Hunderte oder Tausende, okay? Und ihre Farbe ist violett. Schauen Sie sich dieses Bild einer Feige an. Sehen Sie? Das ist eine reife Feige. Sie ist violett. Doch bevor sie reif wird, ist sie grün. Grün. Und arabische Bauern nennen das, wie immer man das ausspricht, T-A-Q-S-H. Das heißt, 6 Wochen später kommen die violetten Früchte, die vollen Früchte. Aber erst sind da diese kleinen grünen Früchte am Baum. Taksch im Arabischen. Und denken Sie daran, Jesus verbrachte gerne Zeit in Bethanien und Bethphage. Bethphage ist das Haus der grünen Feigen. Es bezieht sich auf die ersten Feigen, bevor die Zeit der vollen Feigen gekommen ist, die man essen kann. Und Jesus wusste, dass dieser Baum ein Bild für das religiöse Bekenntnis von Menschen ist. Er hat Blätter. Und wenn er Blätter hat, dann sollte er auch die Taksch haben. Die ersten Feigenfrüchte, die grünen Feigen. Doch dieser Baum hatte keine grünen Feigen. Was bedeutet das? Dass er 6 Wochen später keine Früchte haben wird. Wovon ist das ein Bild? Leben. Die Blätter sind da, aber der Baum ist unfruchtbar. Er ist unfruchtbar. Und gleich darauf ging Jesus zum Tempel. Gleich nach diesem Vorfall ging er zum Tempel und warf die Geldwechsler heraus. Er sagte ihnen, dass sie das Haus seines Vaters nicht zu einer Räuberhöhle machen sollen. Das heißt, sie hatten eine religiöse Fassade, ohne Leben, ohne Frucht. Hören Sie? Übrigens ist der Feigenbaum ein Bild für Israel. Das kann Ihnen jeder Rabbi sagen. Doch Jesus hat nicht die Nation verflucht. Die Nation besteht für immer. Was er verfluchte, war die Selbstgerechtigkeit, die aus diesem System erwuchs. Denken Sie daran, wo Feigenblätter zum ersten Mal erwähnt werden, nämlich in 1. Mose Kapitel 3. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Sie nähten sich Feigenblätter zusammen. Wofür sind Feigenblätter ein Bild? Für Selbstgerechtigkeit, getrennt vom Blut von Jesus. Womit bedeckte Gott sie? Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Fell, nicht Salatdressing. Fell, nicht Blattmode, okay? Fell! Und er kleidete sie. Das heißt, Gott war der Erste, der Tiere tötete, unschuldige Tiere, höchstwahrscheinlich ein Lamm. Und er bedeckte sie mit Blut. Denn als Gott ihnen die Felle umlegte, da war überall Blut. Und zwar deshalb, weil es ohne Blutvergießen auch keine Sündenvergebung gibt. Verstehen Sie das, Gemeinde? Also zurück zur Begebenheit in Markus 11. Und Jesus begann und sprach zu ihm: Es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Und dann steht da, dass er zum Tempel ging und ihn reinigte und er abends nach Bethanien zurückkam. Jetzt folgen wir ihm mal am nächsten Morgen. Wieder kamen sie an dem Feigenbaum vorbei, aber er sah immer noch gleich aus. Obwohl der Baum verflucht war, schien er äußerlich noch genauso zu sein wie am Vorabend. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum, wo verdorrt war, an den Wurzeln. Manchmal sieht etwas noch genauso aus, obwohl es schon anders ist. Der Baum ist noch grün und hat noch Blätter, okay? Die Blätter sind noch da, er sieht grün aus. Aber sind die Wurzeln erstmal von innen tot? Ist es nur eine Frage der Zeit, bis er auch äußerlich verdorrt? Wenn Sie die Krebszellen in Ihrem Körper im Namen von Jesus verfluchen, dann fühlen Sie sich immer noch schlecht. Sie haben immer noch alle Symptome. Aber ich sage Ihnen, der Tod der Krankheit hat begonnen. Tief an den Wurzeln. Und das geht ganz einfach. Es sind nicht wir selbst, die es tun, sondern Jesus. Wir müssen es nur im Namen von Jesus aussprechen. Als nächstes zeigt er uns, wie das geht. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott. im Originaltext den Glauben Gottes, den Glauben, den Gott selbst ausübt. Wie übte Gott Glauben aus? Er sprach. Jesus sagte seinen Jüngern, habt den Glauben, den Gott hat. Lernt diesen göttlichen Glauben auszuüben. Und dann erklärt er, wie dieser göttliche Glaube funktioniert. Schauen Sie mal, ob Sie dasselbe Prinzip hier sehen können. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, und mit einem Berg ist alles gemeint, was ein Problem in unserem Leben darstellt, eine Krankheit, eine finanzielle Not, ein Hindernis, was immer das Problem im Einzelnen ist, das ist hier im Bild des Berges inbegriffen. So nannten die Rabbis ein Problem einen Berg, etwas, was rein menschlich gesehen unüberwindbar ist. Jesus sagt, was immer dieser Berg ist, wer zum Berg sagt, hebe dich, viele Menschen sprechen mit Gott über ihren Berg. Aber Gott sagt, sprecht zum Berg. Sie sprechen zu Gott, dabei ist Gott doch gar nicht unser Problem. Gott hat uns Autorität gegeben, zum Berg zu sprechen. Jesus sagt also, wer sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Ist das nicht das Gleiche, wie den Geist des Glaubens zu haben? Ich glaube, deswegen rede ich. Wir glauben, deswegen reden wir. Doch der Teufel hat das Wort Tod in ihre Familie und die Menschheit einprogrammiert. Das merkt man an unserem Sprachgebrauch. Wenn man Heißhunger auf Kuchen hat, sagt man im Englischen ja nicht, ich lebe für ein Stück Kuchen, sondern ich sterbe für ein Stück Kuchen. Wörtlich verstanden kann man natürlich nichts essen, wenn man dafür stirbt. Man muss leben, um zu essen. Aber wir haben uns so an diesen Sprachgebrauch gewöhnt. Wir denken, Pastor Prinz, warum diese Haarspalterei? Der Teufel hat das richtig in unsere Sprache einprogrammiert. Warum? Weil es eine Religiosität gibt, die nicht auf dem Handbuch des Herstellers basiert. Und zwar ist das die Vorstellung. Wenn unsere Zeit gekommen ist zu gehen, gehen wir eben. Also erfinden Sie solche Glaubenslehren wie, Gott brauchte eine Blume im Himmel. Wenn Gott eine Blume braucht, kann er sich eine erschaffen. Er braucht kein Kind von der Erde nehmen, um es im Himmel zu pflanzen, okay? Ich sage Ihnen, es ist der Teufel, der Raub tötet und zerstört. Wir müssen die Vorgehensweise Gottes verstehen lernen. Wie wir in diesem Leben vorgehen sollten, Gemeinde. Gott möchte, dass sein Volk sein Wort lernt und seine Wege lernt. Hören Sie? Nummer eins, sprechen Sie nicht Tod aus, sondern Leben. Leute sagen, Gott entscheidet, wer lebt und wer stirbt. In meiner Bibel steht in Sprüche 18, Vers 21, Tod und Leben steht in der Gewalt Gottes. Ich predige das jetzt so, wie viele Leute das glauben. Tod und Leben liegen in der Hand Gottes. Dabei steht in der Bibel was anderes. Und das ist Gottes inspiriertes Wort. Tod und Leben liegen in diesem knochenlosen Ding in Ihrem Mund. Das hier. Einige von Ihnen können sie richtig rollen. In der Bibel steht, dass Tod und Leben in der Gewalt des Organs in Ihrem Mund stehen. Tod und Leben. Und wer sie liebt, wer gerne über den Tod spricht, der isst ihn auch. Wer das Leben liebt, der isst seine Frucht. Also sprechen Sie nicht immer so unbedacht Tod, Tod, Tod aus. Und wenn Leute dann vor ihrer Zeit sterben, geben Sie Gott die Schuld. Wobei Gott uns doch sein Wort gegeben hat. Hören Sie, Leute. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Sagen Sie, Gott sättigt mich mit langem Leben. Sehen Sie, wenn man so vor der Welt spricht, halten die Leute einen für verrückt. Aber lieber ein gesunder Verrückter sein, als ein kranker Normaler. Das hier ist normal. Hören Sie, Gemeinde. Das ist normal. Also sehen wir wieder dasselbe Prinzip. Glauben, reden. Glauben, reden. Je mehr wir das tun, umso mehr sind wir unserem Vater im Himmel gleich. Amen. Der Teufel ist so gerissen. Er kommt zu uns und am schlimmsten ist es, wenn er in Form eines religiösen Geistes kommt. Er kommt mit Vorstellungen von Heiligkeit. Glauben aussprechen reicht allein nicht aus. Du musst heilig sein. Als junger Mann weiß man, dass man nicht sehr heilig ist. Man hat immer noch alle möglichen Gedanken. Man kämpft noch mit Aggression und Ungeduld. Wie kann man das sagen? Einfach sprechen, dann wird's wahr. Der Teufel hat solche Angst davor, dass wir anfangen, im Glauben zu leben. Die Menschen in der Bibel, die im Glauben lebten, waren wie wir. Elia war ein Mensch wie wir, aber Gott erhörte sein Gebet. Gott wartet nicht, bis wir angekommen sind. Glaube zieht Gott an. Glaube ist die höchste Form von Heiligkeit. Aber Pastor Prinz, in Jakobus steht doch, dass Glaube ohne Werke tot ist. Dieser Vers ist so oft missbraucht worden, dass die Leute gar nicht mehr den Zusammenhang kennen. Die Beispiele, die hier aufgeführt werden. Es gibt hier zwei Beispiele. Einige benutzen den Vers, um über die 10 Gebote zu sprechen. Dass wir immer noch unter den 10 Geboten stehen und unser Glaube erst Wirkung hat, wenn wir diese Werke tun. Aber hier werden zwei Beispiele aufgeführt, wie Abraham seinen Sohn auf den Altar legte und wie Rahab die Spione beherbergte. Dieser Mann war drauf und dran, seinen Sohn zu töten. Das ist wie Mord. Und die Frau, das war eine Prostituierte in Jericho. Das war das andere Beispiel, das Jakobus verwendet. Wissen Sie, wie sie die Spione schützte? Durch Lügen. Das sind also nicht gerade gute Beispiele, um die 10 Gebote hervorzuheben. Das eine war Mord, das andere Lügen. Was will Gott uns also mit diesen Beispielen sagen? Wann legte Abraham seinen Sohn auf den Altar? War Abraham nicht gerechtfertigt, als er seinen Sohn auf den Altar legte? Moment mal, gerechtfertigt? In welchem Sinne? Vor Gott? Unmöglich, lange bevor er einen Sohn hatte, lange bevor der Sohn groß wurde. Da rechtfertigte Gott ihn in seinen Augen. In 1. Mose 15 steht, dass Abraham zu den Sternen blickte und Gott ihm das Evangelium verkündete und er Gott glaubte. Im Hebräischen Abraham, Amen, Gott. Er glaubte Gott. Und Gott rechnete ihm das als Gerechtigkeit an, lange bevor Isaak kam. Das ist Rechtfertigung vor Gott. Je nachdem, wie alt Isaak war, als er ihn auf den Altar legte. Einige Bibelexperten sagen, es war 20 Jahre danach, andere 30. Auf jeden Fall verging eine lange Zeit. Lange bevor er Isaak auf den Altar legte, war er schon gerechtfertigt. Diese Rechtfertigung ist vor Menschen. Was Gott damit sagt ist, wer diesen sprechenden Glauben hat, bei dem ist es nur eine Frage der Zeit, bis er etwas Großes für Gott tut. Um was anderes geht es da nicht. Hören Sie, selbst Rahab glaubte lange bevor sie das tat. Ich will Sie was fragen. Wie hat Gott seinen Glauben ausgeübt? Was hat Gott getan? Hat Gott gesagt, es werde Licht, und dann ist er heruntergekommen und hat das Licht geschaffen? Quatsch. Tun und sprechen sind Gegensätze. Was waren Gottes damit einhergehende Taten? Ich frage Sie, als Gott das Universum schuf, was waren seine dazugehörenden Taten? Er glaubte einfach und sprach. Es gab keine dazugehörenden Taten. Hören Sie, Gemeinde. Können wir mal Galater haben? In Galater steht, das Gesetz aber, das Gesetz basiert worauf? Der Mensch, der diese Dinge tut, auf Leistung, okay? Wie Sie sehen, das Gesetz ist nicht aus Glauben. Man kann sagen, Werke sind nicht aus Glauben. Das Gesetz besagt, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Es ist ein Leben der Leistung, der Werke und des Sprechens. Es geht hier nicht um unsere berufliche Laufbahn. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Sondern um Leistung, durch die man versucht, ein Wunder zu erleben und Gottes Segen und Annahme zu bekommen. Gott sagt, Leistung ist nicht die Gerechtigkeit, die ich will. Ich möchte die sprechende Gerechtigkeit. Ich möchte, dass ihr glaubt und es aussprecht. Das sagte Gott mir gestern Abend. Sie können das aufschreiben. Ich schrieb mir das in mein Notizbuch. Das ist so kostbar. Gott sagte mir, solange du tust oder leistest, solange du tust, gewinnt der Teufel. Und dann sagte er, solange du sprichst, verliert der Teufel. Dann sagte Gott mir gestern noch was. Und zwar war das ein Gleichnis. Sie können sich in Ihrem Leben selbst umschauen. Überall wird das veranschaulicht. Gott sagte mir, je höher man aufsteigt, umso mehr spricht man. Und umso weniger tut man. Das ist doch so, oder? Ein Firmenchef muss nur Anweisungen aussprechen und die Leute tun es. Wissen Sie, wer Sie als Kind Gottes sind? Sie sitzen auf dem Thron von Jesus. Sie sitzen auf Christi Thron. Sie sind König und Priester. Ich will mit Folgendem schließen. Jesus sagte, sprechen, aber sprechen und Gebet gehören zusammen. Denn in Markus 11, 23, gleich nach diesem Vers steht, sprecht und glaubt, dass es geschehen wird. Übrigens, wie oft benutzt Jesus das Wort sagen oder sprechen? Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, einmal, hebe dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, wie viel Mal kommt Glauben vor? Einmal, dass das, was er sagt, zweimal, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt, dreimal. Viele von uns denken, Glauben sei wichtiger. Hier spricht er dreimal vom Sprechen. Sprechen ist wichtiger als Glauben. Warum? Weil man umso mehr glaubt, je mehr man spricht. Wir alle halten das Glauben für wichtiger als das Sprechen. Aber nur im Herzen zu glauben, das funktioniert nicht. Hast du jemandem davon erzählt, dass du errettet bist, dass du Christ bist und Jesus Christus dein Herr ist? Nein, aber ich glaube es in meinem Herzen. So funktioniert das nicht. Man bekennt mit seinem Mund, so wird man gerettet.
Amen.
Also zurück. Gleich darauf sagt Jesus, darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Jetzt aufgepasst. Sprechen muss mit Gebet einhergehen, mit einer bestimmten Art des Betens. Wir schauen uns das gleich nochmal im Griechischen an. Frei wiedergegeben, was immer ihr euch wünscht, ein Haus, körperliche Heilung, Befreiung eines nahestehenden Menschen von einer schlechten Gewohnheit, wenn ihr betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und dann werdet ihr es bekommen. Verbinden Sie Ihr Gebet immer mit Glauben. Wenn Sie beispielsweise beten, Vater im Himmel, ich bete, dass du diese Woche mit deiner Gunst füllst. Danke, dass diese Woche mit deiner Gunst gefüllt ist. Glauben Sie und empfangen Sie. Manchmal ist es auch gar keine Bitte, sondern eher etwas, was man im Gebet proklamiert. Gott liebt das, hören Sie, Leute. Proklamieren Sie. Vater im Himmel, danke für eine wunderbare Woche. Folgen Sie mir? Der letzte Teil kommt bei Elia ins Spiel. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Damit schließen wir. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Wissen Sie, was gleiche Gemütsbewegungen sind? Wir haben die Vorstellung, Elia sei ein Mann Gottes gewesen, der nie schlechte Gedanken hatte, der nie einen schlechten Tag hatte, nie ein schlechtes Wort sprach, nie eine schlechte Emotion hatte. Unsinn! Die Bibel bezeugt, dass Elia, der Feuer vom Himmel rief, genauso ein Mensch war wie wir. Waren Sie schon mal ungeduldig? Elia auch. Waren Sie schon deprimiert? Elia auch. So sehr sogar, dass er sagte, lass mich sterben, als Isabel ihn töten wollte. Also, er war ein Mensch wie wir. Gott wartet nicht darauf, bis Sie perfekt sind, bevor er Ihren Glauben benutzt. Sie können Ihren Glauben benutzen, während Sie noch unvollkommen sind. Das ist die gute Nachricht. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir, und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er. Und diesmal fehlt das Wort inständig, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Ich habe die Geschichte über Elia nachgelesen. Und wo hier steht, dass er inständig betete, kann ich gar nicht finden, dass er überhaupt betete. Wissen Sie, was er stattdessen tat? Er proklamierte. Er ging zum damaligen König Israels, der hieß Ahab, und er stellte sich vor den König, der ein Götzenanbeter war, wegen seiner Frau Isabel. Und Elia sagte, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Da steht nichts von Gebet. Gott nennt glaubensvolles Sprechen inständig beten. 3,5 Jahre vergingen. Das Volk Gottes tat Buße, wandte sich von Baal ab, hin zum wahren Gott Israels. Elia rief auf dem Karmel Feuer vom Himmel. Und Gott ließ Feuer vom Himmel auf den Berg fallen. Und das Volk sagte, Jahwe ist Gott. Jahwe ist Gott. Dann stieg Elia zurück auf den Berg, auf den Karmel, kniete sich hin, legte den Kopf zwischen die Knie und betete und betete und betete für Regen. Und er schaute auf und sandte seinen jungen Diener, um zu sehen, ob der Regen bereits kam. Aber er sagte, nichts zu sehen im Himmel. Er kam zurück. Elia betete erneut und wieder, geh und schau. Der junge Mann ging. Ich sehe eine Wolke, so groß wie die Faust eines Mannes. Elia betete nochmal, seine Hände zwischen den Knien, bis der Regen schließlich kam. Rein menschlich gesehen würden wir sagen, das war ein inständiges Beten. Doch Gott nannte das bloß Beten. Er betete wiederum. Gott tauschte die beiden aus. Ich dachte, das sei hier inständig beten, das Beten mit dem Kopf zwischen den Knien und all dem. Doch Gott nannte das bloß Beten. Aber die Verkündigung dem König gegenüber, das ist inständiges Beten. Verstehen Sie das? Folgen Sie mir? Vielleicht denken Sie, Sie sind doch nur ein Koch in einem Restaurant. Vielleicht denken Sie, Sie sind nur ein Schullehrer. Vielleicht denken Sie, Sie sind bloß eine Hausfrau. Aber wissen Sie, Sie haben die höchste Berufung. Das ist der absolute Hammer. Gott hat Sie berufen, ein König und Priester zu sein. Und wissen Sie, was ein König tut? Ein König tut nicht. Ein König spricht. Als Jesus kam, hätten Sie wissen sollen, dass er ein König in Gestalt eines Dieners war. Denn wenn er sprach, verschwand Aussatz. Wenn er sprach, flohen Dämonen. Wenn er sprach, verdorrte ein Baum. Wenn er sprach, gehorchte selbst die Natur. Sie hätten den König aller Könige sehen sollen. Wissen Sie, warum er der König der Könige genannt wird? Er wird damit nicht mit all den anderen Königen auf der Welt verglichen, nein. Er ist der König aller Könige. Hören Sie, Gemeinde? Der Teufel möchte nicht, dass Sie das verstehen, was ich heute mit Ihnen teile. Wir sind im Krieg. Und dem Teufel ist es egal, wie viele heilige Dinge man tut, wie wohltätig man ist. Er hat Angst, dass wir wie Könige sprechen und handeln. Er möchte nicht, dass wir uns wie Könige benehmen. Hören Sie. Sie werden 120 Jahre alt werden, im Namen von Jesus. Ihre Jugend wird erneuert werden, wie ein Adler. Sie werden die gesündesten Körper von allen in Singapur haben, im Namen von Jesus. Oder lieber die gesündesten in Südostasien. Im Namen von Jesus.
Amen.
Sie werden immer stark sein.
Amen.
Preis dem Herrn. Sind Sie bereit, ein Leben des Sprechens zu führen? Oder wollen Sie lieber tun? Alles wegen des einen, Jesus.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass diese Predigt dich gesegnet hat. Weitere Inhalte von Joseph Prince findest du auf unserer Website newcreationtv.org/de. Wir wünschen dir Gottes Segen und Gunst und beten, dass du seine Liebe erfährst.